Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Zahl der Toten durch das Hochwasser in Polen hat sich auf 15 erhöht. Mehrere tausend Menschen mussten ihre Häuser verlassen und in Sicherheit gebracht werden. Auf der Weichsel hat der Scheitelpunkt der Flutwelle inzwischen die Hauptstadt Warschau passiert. Weiter nordwestlich ist ein Deich gebrochen, sodass 18 Ortschaften in der Region Masowien überflutet wurden.
Heute Morgen bei Pursk, nördlich von Warschau. Polnische Spezialisten sprengen einen Deich. Ein verzweifelter Versuch, damit das Wasser der Weichsel aus den überfluteten Gebieten wieder in das Flussbett zurückkehrt. An anderen Stellen wiederum versuchen die Hilfsmannschaften, die Deiche zu stabilisieren, mit Betonblöcken, mit Sandsäcken. Die Armee ist seit über einer Woche im Einsatz. Statt Maschinengewehr wird der Sandsack geschultert. Schauen Sie sich an, wie hoch die Fluten jetzt schon sind. Wenn der Damm nicht hält, dann stehen die Häuser bis zum Dach unter Wasser. Stündlich werden neue Sandsäcke herangefahren. Hier packen alle mit an, um die aufgeweichten Deiche zu verstärken. Schließlich geht es um ihre Häuser, um ihre Heimat. Mein Haus ist bis zur Hälfte im Wasser versunken. Alles ist kaputt. Jetzt muss ich wieder ganz von vorne anfangen. Es ist kein Trost für den Mann, aber so wie ihm geht es Tausenden von Menschen. Ganze Dörfer in Masowien sind im Wasser verschwunden. Viele warten noch auf die Hubschrauber, auf die Boote, die sie in Sicherheit bringen sollen. Hoffnung, dass die bedrohten Dörfer gerettet werden können, kann der Verteidigungsminister den Menschen nicht machen. Momentan kann niemand sagen, ob unsere Maßnahmen erfolgreich sind. Alles hängt davon ab, wie viel Wasser weiterhin in die überfluteten Gebiete drängt. Wir tun alles, um die Schäden zu begrenzen. Für viele ist es eine schwere Entscheidung, das Haus aufzugeben, nicht zu wissen, ob es je wieder bewohnbar ist, wo man die Nacht verbringt, wann man wieder zurück ist.
An der Oder bereitet man sich auch auf der deutschen Seite auf das Hochwasser vor. Das Wasser steigt bisher langsamer als zunächst erwartet. In Brandenburg wurde etwa zwischen Eisenhüttenstadt und Schwedt die erste von 4 Alarmstufen ausgerufen. Es ist damit zu rechnen, dass bis zum Ende der Woche mindestens Stufe 3 erreicht wird.
Auf 4,74 Meter ist das Wasser in Ratzdorf am Nachmittag gestiegen. 24 Zentimeter mehr als gestern und 9 Zentimeter über dem Richtwert für die Alarmstufe 1. Hier in der polnischen Grenze erreicht die Oder Deutschland. Solange es die Pegelstände erlauben, fahren die Polizeiboote Patrouille, achten auf Treibgut und kontrollieren die Deiche. Seit Tagen bereiten sich die Brandenburger auf die drohende Flut vor. Dass es so schlimm kommt wie zum Jahrhunderthochwasser, glaubt hier kaum jemand.
Wir wissen noch nicht ganz genau, was da passiert, aber ich gehe mal davon aus, dass der Hochwasserstand von 1997 nicht erreicht wird.
Seit 1997 ist viel für den Hochwasserschutz getan worden. Darauf verweisen die Verantwortlichen in Potsdam und warnen vor Panikmache.
In den Deichbau an der Oder sind 220 Millionen Euro seitdem investiert worden für neue Deiche, für Sanierung, für Ausbesserung. Wir haben ja auch jetzt noch 3 Baustellen, die aber gut abgesichert sind.
Eine dieser Baustellen ist in Prieskow-Finkenherd, rund 10 Kilometer südlich von Frankfurt-Oder. Hier hat der neue Deich noch Lücken und die Anwohner haben vorsorglich begonnen, Sandsäcke zu stapeln. Viele machen sich Sorgen, dass das Wasser genau wie vor 13 Jahren ihre Häuser und Gärten überschwemmen könnte.
Wir haben die Garage leergeräumt, wir haben Sachen, die auf dem Boden stehen, haben wir nach oben gebracht. Bei unseren Schwiegereltern haben wir Vorbereitungen ebenfalls für die Garage getroffen, dass die mit Bohlen geschützt wird.
Auch in Frankfurt-Oder ist die Uferpromenade mit zusätzlichen Schutzwänden gesichert worden. Das Wasser steigt derzeit um 1 Zentimeter pro Stunde. Morgen wird hier mit der ersten Alarmstufe gerechnet.
Mehr zur Hochwasserlage in Polen und Deutschland sowie zu den verschiedenen Alarmstufen finden Sie bei uns unter tagesschau.de. Nach dem Untergang eines südkoreanischen Kriegsschiffes im Gelben Meer wachsen die Spannungen zwischen Süd- und Nordkorea. Südkoreas Präsident Lee kündigte Sanktionen an und will den UN-Sicherheitsrat einschalten. Internationale Ermittler waren in der vergangenen Woche zu dem Schluss gekommen, dass Nordkorea das Schiff im März torpediert hatte. 46 Menschen waren ums Leben gekommen. UN-Generalsekretär Ban und die USA verurteilten Nordkorea. Pyongyang bestreitet, das Schiff versenkt zu haben.
Mit versteinerter Miene wendet sich Südkoreas Präsident an die Bevölkerung. Eine Fernsehansprache mit klarer Botschaft. Nordkorea ist zu weit gegangen. Immer wieder haben wir Nordkoreas Brutalität hingenommen, aus Sehnsucht nach Frieden auf der koreanischen Halbinsel. Aber jetzt liegen die Dinge anders. Nordkorea wird einen Preis für seine Provokation zahlen müssen. Der Süden beschuldigt den Norden, dieses Kriegsschiff Ende März mit einem Torpedo versenkt zu haben. 46 Marinesoldaten waren dabei ums Leben gekommen. Südkorea will den Fall vor den UN-Sicherheitsrat bringen. Sein Land, so Lee, werde Provokationen des Nordens nicht mehr dulden. Sollten Südkoreas Gewässer, der Luftraum oder das Territorium verletzt werden, werden wir sofort von unserem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch machen. Die Regierung in Seoul weitet die Sanktionen aus. Nordkoreanische Handelsschiffe dürfen nicht mehr durch Hoheitsgewässer des Südens fahren. Der ohnehin eingeschränkte innerkoreanische Handel wird gestoppt. Nur der gemeinsame Industriepark an der Grenze in Kaesong bleibt vorerst bestehen. Er darf jedoch nicht vergrößert werden. Hier arbeiten 40.000 Nordkoreaner für südkoreanische Firmen. Der Süden will außerdem die sogenannte psychologische Kriegsführung mit großen Lautsprechern an der Grenze wieder aufnehmen. 2004 waren sie als Zeichen der Annäherung abgebaut worden. Nordkorea reagiert prompt noch mit scharfen Worten im Staatsfernsehen. Das Land werde die Beschallungsanlagen beschießen, sollte der Süden mit ihnen wieder anti-nordkoreanische Propaganda verbreiten. US-Außenministerin Clinton bezeichnet während eines Besuchs in Peking die Lage auf der koreanischen Halbinsel als höchst brenzlig. Die USA haben Südkorea volle Unterstützung zugesagt. Nordkoreas Verbündeter China hat sich bislang zurückgehalten und beide Koreas zur Besonnenheit aufgerufen.
Bundeskanzlerin Merkel ist an der ersten Station ihrer Reise in die Golfstaaten angekommen, im arabischen Emirat Abu Dhabi. Merkel wird begleitet von führenden deutschen Managern, die auf Aufträge in der ölreichen Region hoffen. Erste Verträge wurden am Abend unterzeichnet. Politische Themen sollen der Nahostkonflikt, der Atomstreit mit dem Iran und die Kontrolle der Finanzmärkte sein. Die neu gewählte Regierung Großbritanniens hat erste Sparpläne bekannt gegeben. Finanzminister Osborne kündigte drastische Einschnitte vor allem im öffentlichen Dienst an. Dadurch sollen umgerechnet mehr als 7 Milliarden Euro eingespart werden. Derzeit liegt die Neuverschuldung in Großbritannien bei 11% des Bruttoinlandsprodukts.
Hochsommer in London. Im schattigen Innenhof des Finanzministeriums allerdings gab es heute alles andere als Schönwetternachrichten. Vorgestellt wurde eine neue Ära der Sparpolitik. Das ist das erste Mal, dass diese Regierung harte Kürzungen ankündigt. Es wird nicht das letzte Mal sein. Die Liste mit den Sparmaßnahmen vorlesen durfte David Laws von den Liberaldemokraten, der Partei, die das Staatsbudget eigentlich deutlich weniger stark kürzen wollte, jetzt aber den Tories im Wesentlichen folgt. Wir müssen so handeln, und zwar umgehend, um unsere Zinsen niedrig zu halten, um das Vertrauen in unsere Wirtschaft wiederherzustellen und um der Welt zu zeigen, dass wir mit unseren Mitteln haushalten können. Gebremst werden soll vor allem im öffentlichen Sektor. Insgesamt umgerechnet ca. 7 Milliarden Euro in Krankenhäusern, an Ministerien und Schulen, auch um die Märkte zu beruhigen. Es geht jetzt um Glaubwürdigkeit. Kann diese Regierung internationale Investoren davon überzeugen, dass sie wirklich in der Lage ist, ihren ungeheuren Schuldenberg abzubauen? Das, was hier heute angekündigt wurde, war nur der erste Teil eines sehr viel größeren Sparpakets. Heute wurde noch mit dem Skalpell geschnitten, bevor dann am 22. Juni die Axt angelegt wird, mit einem Nothaushalt, der die heutigen Kürzungen um ein Vielfaches übersteigt. Die Briten müssten sich auf ein Zeitalter der Entbehrungen einrichten. Das war die Botschaft der neuen Regierung heute.
Wegen des erfolglosen Kampfes gegen die Ölpest im Golf von Mexiko wächst der Druck auf den Energiekonzern BP. Wie das Unternehmen mitteilte, konnte bislang deutlich weniger Öl aus dem Bohrloch abgesaugt werden als erhofft. Zugleich steigen die Kosten für die Arbeiten immer weiter. Die US-Regierung droht inzwischen damit, andere Unternehmen mit dem Kampf gegen die Ölpest zu beauftragen.
Schämt euch, BP. Auf Plakaten machen die Menschen in Grand Isle ihrer Wut Luft. Seit ein paar Tagen schwemmt das Meer auch hier Ölklumpen an Land. Mit jeder Flut werden es mehr. Enttäuscht vom BP-Krisenmanagement haben die Behörden hier selbst die Regie übernommen. Sie haben uns ständig vertröstet. Es gebe nicht genug Diesel und Essen, zu wenige Ölsperren. Aber das ist ein Notfall. Jetzt haben wir das Kommando übernommen und innerhalb einer Stunde waren alle auf Position. Grand Isle könnte zum Vorbild werden für die ganze Region. Der Innenminister hat gedroht, BP die Führung beim Einsatz gegen die Ölpest zu entziehen, wenn der Konzern nicht mehr tue. Wir halten BP noch immer für verantwortlich, aber wir beobachten genau, was sie tun, denn wir kennen den Wert dieser Region. Mit jedem Ölklumpen, der angeschwemmt wird, wächst der Druck auf BP. Der Versuch, das Bohrloch zu versiegeln, auf Mittwoch verschoben. Die Lage sei katastrophal, gibt auch BP zu. Ich kann den Frust der Minister verstehen. Auch wir wollen das Öl stoppen, genauso wie die Menschen in dieser Region. Wir tun alles, was wir können, und es gibt nichts, was wir nicht versuchen. Auch der Regierung fehle es an Technologie, warnt die Küstenwache. Und offenbar an Vorbereitung. So arbeiten Helfer mit Karten, auf denen die Veränderungen nach dem Hurricane Katrina noch nicht erfasst sind. Am Tag 35 nach dem verheerenden Unfall wird immer klarer, dass auch die US-Regierung schlecht vorbereitet war auf eine solche Ölkatastrophe. Es fehlt an aktuellen Karten, es fehlt an Expertise. Trotz der Drohungen wird Präsident Obama wohl nichts anderes übrig bleiben, als mit denen zu kooperieren, die er eigentlich zum Sündenbock machen wollte, BP.
Bei der Fluglinie British Airways ist das Kabinenpersonal in einen 5-tägigen Streik getreten. Dadurch kommt es bei knapp der Hälfte der Flüge zu Verspätungen und Ausfällen. Die Fluglinie kündigte an, sie werde Maschinen anderer Gesellschaften chartern. Die Gewerkschaft des Kabinenpersonals protestiert mit dem Streik gegen Kürzungspläne. Der isländische Vulkan Eyjafjallajökull wird den Flugverkehr dagegen vorerst nicht mehr beeinträchtigen. Aus dem Krater des Vulkans strömt nur noch Wasserdampf. Der isländische Wetterdienst stufte ihn deshalb als untätig ein. Gut 5 Wochen nach Beginn des Ausbruchs wollten die Wissenschaftler aber noch keine vollständige Entwarnung geben. Der vorangegangene Ausbruch des Vulkans vor knapp 200 Jahren hatte 13 Monate gedauert. Die Fußballerinnen vom 1. FFC Turbine Potsdam haben heute gemeinsam mit ihren Fans den Gewinn der Champions League gefeiert. 4 Tage nach dem Finale im spanischen Getafe wurde das Team von mehr als 1.000 Menschen in der Potsdamer Innenstadt empfangen.
Das komplette Siegerteam von Turbine Potsdam feierte auf einer improvisierten Bühne im Zentrum der brandenburgischen Landeshauptstadt. Auf dem Luisenplatz vor dem Brandenburger Tor drängten sich die Zuschauer. Trainer Bernd Schröder fand große Worte für die Leistung der Potsdamer Fußballerinnen.
Der Stolz Deutschlands! Der Champion Europas!
Vor 4 Tagen hatte Turbine Potsdam das erstmalig ausgetragene Champions-League-Finale der Frauen im spanischen Getafe gegen Olympique Lyon im Elfmeterschießen gewonnen.
Neuer Eishockey-Weltmeister ist Tschechien. Das Team um Trainer Wladimir Ružička besiegte den Favoriten Russland gestern Abend beim Finale in Köln mit 2:1. Damit machten die Tschechen ihren schwachen Auftritt in der Vorrunde vergessen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 25. Mai.
Am Rande des Tiefs, das sich Richtung Baltikum verlagert, strömt morgen kühle und relativ trockene Luft in den Norden Deutschlands. Im Süden entwickeln sich in warmer und feuchter Luft Schauer und Gewitter. In der Nacht ist es teils wolkig, teils klar, stellenweise gibt es Schauer oder Gewitter. Morgen am Tag mal Sonne, mal Wolken, vor allem am Nachmittag zeigt sich die Sonne auch mal für längere Zeit. Im Süden entwickeln sich einzelne, teilweise kräftige Gewitterschauer. Der Wind wird schwach bis mäßig, im Norden teilweise frischer, an der Küste auch starker Wind, an der Ostsee und bei Gewittern Sturmböen. Heute Nacht 15 Grad im Südwesten und 5 Grad in Vorpommern. Am Tag im Norden nur 12 bis 16 Grad, im Süden bis zu 27 Grad. Am Mittwoch regnet es gebietsweise, im Süden kräftige Gewitter. Im Norden ist es für längere Zeit freundlich und bis zum Abend trocken. Am Donnerstag mehr Wolken als Sonne, ab und an regnet es, im Süden und Osten einzelne Gewitter. Am Freitag mal Sonne, mal Wolken und nur hier und da ein Schauer.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 23.15 Uhr mit Susanne Holst. Darin Hochwasser in Polen, der dramatische Kampf gegen die Flut und Kultur in Kabul, wie junge Afghanen beim Theaterspielen dem Alltag entfliehen.